Predigtreihen haben einen Vorteil. Man kann sozusagen nochmal kurz zurückgucken und sagen, wie ist der Anschluss? Darum geht es uns ja, wenn wir sagen, wir machen eine Predigtreihe aus einem ganzen biblischen Buch, nicht irgendeine Themenreihe, sondern sagen, was ist das? Letzte Woche so der Schluss von Paulus, so diene ich nun mit dem Verstand dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Eine unheimliche Spannung hinterlässt Paulus, indem er sagt, weißt du, ja, irgendwie lebst du schizophren als Christ, ne? Also so klingt das erstmal. Du machst nicht, was du willst, aber du weißt schon, was gut ist. Das ist zum einen ganz tröstlich, hatten wir letzte Woche so im Ohr zu sagen, es ist gut zu wissen, was mit mir los ist, ich bin nicht unnormal. Das geht jedem Christen so. Das ist auch tröstlich zu sagen, ja, ich bin Sünder, ich habe die Vergebung. Zum anderen habe ich den Eindruck so, wer die Woche noch mal ein bisschen nachgedacht hat, zu sagen, ja, das ist schon ein bisschen deprimierend zu sagen. Das ist jetzt so? Augen zu und durch. Ich muss mich halt mit diesem Zustand abfinden. Paulus hinterlässt irgendwo so einen Spannungsbogen zwischen alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Zu sagen, ja, das ist der Befund, was Paulus so hat, das sagt, ne, eigentlich hatten die Menschen von Gott eine Herrlichkeit zugedacht, Krone der Schöpfung, König dieser Erde zu sein. Anders kann man das am Anfang der Bibel nicht verstehen, wenn die Bibel uns erzählt, dass Gott den Menschen zu seinem Bild macht, zum Herrschen über diese Welt. Und irgendwas kaputt gegangen, so dass aus diesen prachtvollen Exemplaren manchmal auch gruselige Monster werden. Und auf der anderen Seite, dass Paulus sagt, wir sind für gerecht erklärt, haben Frieden mit Gott. Und dann ist eben da oben so der Punkt irgendwie, genau zwischen dem bewegt sich mein Leben. Muss das so sein? Muss das so sein? Das Problem ist uralt. Ungefähr 1000 vor Christus betet König David, erschaffe in mir Gott ein reines Herz, gib mir einen neuen gefestigten Geist, schick mich nicht weg. Lass mich Freude erleben, hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gern zu gehorchen. Diese große Sehnsucht zu sagen, ich möchte eigentlich so nicht leben. Ich möchte diesem ganzen Sachen etwas entgegenstellen, zu sagen, ich möchte so gern, dass mein Leben anders ist, dass etwas Heiles da drin ist. Etwas, was gut macht. Nochmal, diese Spannung zu sagen, ich möchte mehr. Dazu bin ich doch als Christ auch befreit, erkauft, erlöst. Wie soll denn das gehen? Mag man noch ein Wort zeigen? Hesekiel, ein Prophet, ungefähr, also knapp 600 Jahre vor Jesus. Das sind schon Zeiträume, ne? 1000 Jahre vor Christus, 600 Jahre vor Christus. Und dort sagt Gott, verspricht Gott, durch den Hesekiel, mit reinem Wasser besprenge ich euch und wasche so die Schuld von euch ab, die ihr durch euren abscheulichen Götzendienst auf euch geladen habt. Das eine, genau das zu sagen, es geht darum, Vergebung. Jesus kommt und stirbt, wir haben jetzt Passionszeit, wir denken daran, was Karfreitag Jesus getan hat. Er hat mir vergeben, alles ist weg. Und dann die andere Frage, wie denn die Kraft, nicht ständig das Gleiche zu machen? Das ist auf einen Punkt genau das Problem. Und da sagt Gott, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Das Versprechen. Sondern dass etwas in mir ist, was mich so verändert, dass es dadurch mich auch andere verändert. Und genau das nimmt Paulus auf. Ne? Nochmal so dieser Schluss von Römer 7, zu sagen, wie würde es nun weitergehen? Bleibt es so? Ja, natürlich, ich lebe in einem Kampffeld. Ich habe in der letzten Woche mit mehreren Bibelgruppen zusammen über Epheser 6 nachgedacht, über die geistliche Waffenrüstung und dann auch festgestellt, ja, das ist tatsächlich so. Wir Christen leben irgendwo im Fremdterritorium. Das um uns herum empfinden wir nicht als normal und es ist es auch nicht. Und um uns herum, diese Welt empfindet uns auch nicht für normal. Das ist so. Weil da ist was anders geworden. Wie soll denn das nun gehen? Gott lässt uns glücklicherweise nicht unausgerüstet. Und da fährt Paulus fort. Wir lesen miteinander Römer 8, ab Vers 1 bis 17. Und wir hören das mal hier zu.
Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war. Und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. Und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns, aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben.
Soweit Römer 8. An der Bibeltexte, die uns erzählen, uns selber zu verstehen. Das ist das eine. Ich habe mal versucht, ich mag solche Bilder, Entschuldigung. Wenn man das übersetzen kann in sein Leben, zu sagen, ne, da bin ich und da ist das, was ich merke, dass manchmal in mir ist, das Tier oder das Tier von außen. irgendwie, wie kriege ich das zusammen? Die Größenverhältnisse sind ja schon interessant. Mal zu überlegen, ja, in was für einer Welt lebe ich denn? Wie muss ich mich verstehen und wie kann ich anders leben? Mal 5 Dinge, die mir helfen können, Glauben so zu leben, dass ich merke, da geht was in meinem Leben nach vorn. Das ist Anliegen von Paulus im Römer 8. Das geht er dann weiter bis hinein in das nichts Menschen von Gottes Liebe trennen kann. Aber das hier ist die Voraussetzung dafür. Etwas, was Gott sagt, pass mal auf, das musst du jetzt nicht tun. Auch wenn manches anders klingen mag zum Anfang, hier geht es nicht darum zu sagen, was musst du jetzt machen, dass du ja nichts falsch machst, sondern was gibt Gott in dein Leben hinein, das anders werden kann. Ein erstes, das ist quasi, schließt Paulus nochmal an Römer 7 an und sagt, die Erdanziehungskraft der Sünde. Also, Erdanziehungskraft, das Gravitationsgesetz. Paulus verwendet den Begriff Gesetz oder Gesetzmäßigkeit im ganzen Römerbrief in 3 verschiedenen Art und Weisen. Das einmal für die Maßstäbe Gottes. Das, was wir im Gesetz des Mose, ersten 5 Bücher oder die 5 Bücher Mose und als Höhepunkt die 10 Gebote haben, wo Gott sagt, das ist das Gesetz. Das ist die Möglichkeit, die Richtlinie, wie gutes Leben geht. Paulus verwendet es auch als Möglichkeit für ein Prinzip und als eine Kraft oder Macht. Und genau hier, wenn er vom Gesetz der Sünde redet oder von der Gesetzmäßigkeit, meint er diese Macht, so wie das Gravitationsgesetz. Das ist ein Naturgesetz. Naturgesetze ist ja das Spannende, die hat keiner erlassen. Gott also die Erde gemacht hat, okay. Aber ansonsten ist das etwas, das von dieser Erde ausgeht. Und Newton war das, ne? Der mit dem Apfel. Der das rausgefunden hat, alles fällt nach unten, wussten wir bereits. Aber Newton konnte es so schön in ein Gesetz hinein formulieren. Also das Gravitationsgesetz. Alles fällt nach unten. Und Paulus sagt, das ist in dieser Welt auch so. Er redet da von Fleisch. Jetzt muss man aufpassen, dass man die Begriffe richtig findet, weil wenn wir Fleisch und fleischliche Natur hören, dann gehen uns die Gedanken durch. Ne? Die einen denken an Metzgerei oder an das Leibliche, die anderen an Sex und beides ist hier nicht gemeint. Sondern Paulus beschreibt etwas, Luther viele Jahrhunderte später beschreibt das mit dem alten Adam. Also diesen Denk- und Handlungsmustern in uns, die einfach da sind, die tief in unserem Sein drin sind, über die wir manchmal so erschrecken. Warum habe ich das jetzt gesagt? Warum habe ich das gemacht? Das ist Fleisch. Wir sind Teil von dieser großen Rebellion, die gegen Gott ist. Und wir merken das bis hinein in unser Leben. Das ist genau dieser Zwiespalt. Und kommen wir da raus? Müssen wir damit so leben? Ja, wenn wir die Erdanziehungskraft durch Sünde ersetzen, sagt Paulus, ja natürlich, das war so, ne? Das zieht uns an. Und dann sagt er, das Gesetz Gottes, also ne, die Maßstäbe Gottes, die konnten dem gar nicht helfen, weil irgendwas eben diese Denk- und Handlungsmuster in uns, die sind so stark, wir denken manchmal überhaupt nicht drüber nach, wir handeln einfach drauf los. Das Gesetz war hilflos, hat von außen gesagt, mach das nicht. Und dann merkst du schon, ne, also wer Kinder hat, weiß das, wenn du denen sagst, mach's nicht, was verboten ist, ist schön. Ne? Wir sind ja alle keine kleinen Kinder mehr, wir machen das alle anders. Ne, das funktioniert so. Irgendwo ist was in mir drin, wo sagt, ne, ich will das. Blöd. Und Paulus sagt, es gibt noch eine andere Gesetzmäßigkeit. Das ist das Zweite, die Kraft des Heiligen Geistes. Sagt, es gibt etwas, natürlich sagt er, ja, das zieht uns an. Aber es gibt eine andere Kraft, die uns dort herauszieht. Das ist Gottes Geist. Das sind die ersten vier Verse, in denen er das erzählt. Und er sagt, ne, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Dass Gott eine Kraft in das Leben von Menschen hineinbringt, die das Leben anders macht. Das ist das, was, wo Paulus sagt, Leute, genau da geht's weiter. Nicht sitzen bleiben, sondern das ist jetzt einfach so. Sondern sagen, Gott gibt uns seine Macht ins Leben. Davon redet Jesus schon. In dem Gespräch mit Nikodemus, einem ganz frommen, gelehrten Mann, kommt es genau auf den Punkt an. Der Mann weiß genau, was Jesus sagt, sagt ewiges Leben. Ja, ein Leben, was anders läuft. Aber wie soll das gehen? Und dann sagt Jesus, durch Wasser und Geist, durch Vergebung, dass man Schuld abwäscht und durch Geist, dass eine Kraft in ein Leben hineinkommt, dass ich nicht ständig das Gleiche mache, dass ich herauskomme aus diesen eingefahrenen Gleisen meines Lebens. Paulus sagt, genau das ist das, dass Gottes Geist in ein Leben hineingekommen ist. In dem Punkt, als ich Christ geworden bin, als ich Jesus Christus in mein Leben eingeladen habe, ihm mein Leben übergeben habe, so ist Gottes Geist in mein Leben hineingekommen. Und dann natürlich frage ich, wie macht er das? Da muss man Jesus zuhören. Jesus sagt in Johannes 16, erzählt er genau, wie Gottes Geist im Leben eines Menschen wirkt. Er sagt, er öffnet die Augen für die Macht der Sünde, das Kreuz und die Vergebung. Das ist das eine, was Gottes Geist tut. Dort, wo ich manchmal erschrecke, dass mir bewusst wird, was falsch ist, was in meinem Leben verkehrt geht, ist das nicht einfach nur mein schlechtes Gewissen, sondern Gottes Geist öffnet mir meine Augen. Und zwar nicht, um zu zeigen, ach, wie bist du schlecht, sondern zu sagen, du, das ist nicht gut. Guck doch auf Jesus, auf das Kreuz. Dort ist das Gericht, hat das Gericht stattgefunden. Seitdem hast du Vergebung. Nimm sie doch an. Das ist das, was Gottes Geist in unser Leben hineinredet. Oder er sagt, er führt uns zu Verständnis der Wirklichkeit. Wirklich steht dort, er führt uns in alle Wahrheit. Das ist nicht abstrakt gemeint. Dass man sagen könnte, ne, richtig und falsch, das vielleicht auch. Aber Wahrheit ist die Wirklichkeit, die Realität, dass ich die Welt sehe, wie sie ist. Dass es eine Macht des Bösen gibt, die mein Herz erringen will. Danke für die Einführung, Raphael. Ne, wenn du gesagt hast, der Tempel des Heiligen Geistes, ne, wo ist das Allerheiligste? Ja, in meinem Herz, in meinem Innersten drin. Und wenn der Leben kaputt machen will, der zerstören will, der Diabolos, der durcheinander bringen will, dann wird er die Wirklichkeit um mich herum verwirren, meine Wahrnehmung kaputt machen. Und Gottes Geist will mir die Wahrnehmung wieder schenken, dass ich weiß, wo das Kreuz ist, wer ist Jesus und was ist falsch. Deren Versuchung mir die Augen deutlich macht, komme ich dann nochmal drauf. Und er offenbart Jesu Herrlichkeit. Dieses Heil, diese Schönheit, nach der sich Menschen sehnen. So das, was auch im Menschen drin liegt. Eine unwahrscheinliche Sehnsucht nach einer heilen Welt. Und je mehr diese Welt aus den Fugen gerät, entweder meine kleine oder im Moment die große Welt, wird diese Sehnsucht nach etwas Ganzem, nach Heil so unendlich groß. Und dann lenkt Gottes Geist meinen Blick auf Jesus, weg nur von meinen Wunschträumen und entdecke ich, wer Jesus ist, der Heiland der Welt. Der Heil macht, der in meinem Leben anfängt und durch mein Leben diese Welt verändert. Alles andere ist Wunschtraum. Zu sagen, ne, wenn die Welt anders würde, dann wäre auch ich anders. Leute, das ist Marxismus in Reinform. Das habe ich gelernt bis 89. Bis Anfang 20, ich war. Zu sagen, du musst die Zustände ändern, dann änderst du den Menschen. Hat ja nicht ganz funktioniert. Kannst du hingucken. Daran ist es gescheitert. Nein, Gott sagt, ich will in euch das schaffen, weil ich meine Herrlichkeit in euch zur Geltung bringe, weil ich will meine Heil in euch zur Geltung bringen. Weil
Wie macht das? Er erinnert an das, was Jesus gesagt hat. Wir hatten gestern eine Delegiertenversammlung unseres Verbandes, hat unser Landesinspektor, Personalchef und auch andere Mitleiter im Verband einen interessanten Vortrag gehalten, hat nochmal darauf hingewiesen über apostolische Lehre. Ne? Und dann, ja, die meisten Christen, die ich kenne, die machen dann apostolische Lehre, ganz schlimm, Dogmatik und Verbot und nee. Das, was apostolische Lehre ist, apostolische Lehre ist die Lehre der Apostel, Apostelgeschichte 2. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in dem, was die Apostel von Jesus gelernt haben. Und wo er gesagt hat, im Missionsbefehl und lehrt die anderen zu halten, was ich euch gesagt habe. Und damit es nicht in Vergessenheit gerät, damit man weiß, was ist, haben Leute, nachdem der letzte Apostel gestorben ist, das aufgeschrieben oder das, was sie aufgeschrieben haben, gesammelt. Deswegen haben wir das Neue Testament, deswegen haben wir die Bibel. Das ist apostolische Lehre. Deswegen sagen wir doch, Bibel lesen, das ist so wichtig, weil da drin eben genau das zu lesen ist. Und jetzt ist es Gottes Geist, der dieses Wort in meinem Lebenszusammenhang, in meinem Herzen lebendig macht, zeigt, was wichtig ist. Die Gesetze und die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist weniger eine emotionale Erfahrung als ein Zuhören. Gott richtet sich an meinen Geist, so sagt es Paulus hier. Ne? Der Geist gibt Zeugnis unserem Geist. Und dort steht das Wort, was wir auch mit Verstand übersetzen können. Gott nimmt sein Wort und macht mir deutlich, wie diese Welt ist und wer ich bin. Da komme ich dann gleich noch darauf. Das ist die Möglichkeit, etwas zu haben, was mich leitet und führt. Gottes Geist führt mich. Macht sich das bemerkbar. Gerade in den Situationen, in denen wir sagen, da sind wir herausgefordert. Da wird es hinterfragt, wer ich bin. Da merke ich, ich möchte gern andere Dinge. C.S. Lewis hat in seinen Narnia-Chroniken viele geistliche Wahrheiten toll beschrieben als Geschichte. Im dritten Band, die Reise auf der Morgenröte, oder so vierte, selber lesen, bringt er das auf eine interessante Art und Weise zum Ausdruck, dass Menschen versucht werden, und zwar immer an den Dingen, an denen sie verletzlich sind. Ich werde an der Stelle herausgefordert und versucht, von Gott wegzugehen, was meine Schwachstelle ist. Ich habe mal den Trailer mitgebracht, kurz um das mal zu zeigen.
Wenn es also keine Kriege zu kämpfen gibt, warum sind wir dann hier?
Ihr alle müsst euch einer Prüfung unterziehen.
Edmund, ich kann dich zum König machen und vieles mehr.
Wunderschön.
Habt ein außergewöhnliches Schicksal. Großartiger als alles, was ihr euch vorstellen könnt.
Nur ein kurzer Ausschnitt. Ich mag diesen Film sehr, weil es dort etwas ganz optisch deutlich macht. Jedes Mal, wenn einer herausgefordert ist, von seiner Aufgabe abzuweichen, dann kommt so ein grüner Nebel. Das ist toll umgesetzt als Film. Zu sagen, genau das, was ich merke, ne, was ich so leise in meinen Gedanken, in mein Herz einschleicht. Und gleichzeitig kommt im Film immer auch dieses Reden dazu, lass das doch. Genau das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Zu sagen, der hebt diese Erdanziehungskraft auf. Und Paulus sagt, die Frage ist die Frage der Ausrichtung der Gesinnung. Vers 5 bis 10, wer Bibel dabei hat. Ja, fleischlich gesinnt sein ist der Tod und geistlich gesinnt sein ist Leben und Frieden. Ja, Paulus sagt, man könnte auch Sünden durch menschliche Natur, eben diesen Empfangsbereich, was immer noch in Rebellion gegen Gott ist, ein Teil meiner selbst. Und Paulus sagt, sag mal, wohin willst du eigentlich? Vielleicht hilft mir es manchmal mehr vom Ende her zu denken. Wohin geht es, wenn ich diesen Gedanken, dieser Handlung weiter nachfolge? Paulus sagt, das eine Leben und Frieden, das andere sagt er, ist er tot. Vielleicht kann man das genau bei Versuchungen hier so deutlich sehen. Nichts, was mir nützlich erscheint, um meine Bedürfnisse zu befriedigen, mir Sicherheit zu geben oder Gestaltungsspielraum zu verschaffen, das sind die drei großen Versuchungen, die jeder im Leben hat. Bedürfnisse, Sicherheit und die Möglichkeit nach Macht. Macht ist im Deutschen ein schlechtes Wort geworden. Macht heißt eigentlich nur, wer Macht hat, der kann machen und kann nicht machen, wie ich will. Und Jesus wird genau in diese Situation hineingestellt. Gehört für mich zur Passionszeit dazu, die Versuchungsgeschichte Jesu, wo der andere kommt und sagt, Jesus, hast Hunger, mach doch, erfüll dir doch deine Bedürfnisse. Jesus sagt, nee, ich lebe nicht von meinen Bedürfnissen, sondern von dem, was Gott sagt, das erfüllt mein Herz. Stürz dich doch herunter. Oder wer sich auf Gott verlässt, der ist doch geborgen, der muss... Dem wird nichts passieren. Und er sagt, nee, ich muss mich Gott anvertrauen. Eigenwille, sagt Paulus, bringt den Tod, manchmal in den kleinen Dosen, manchmal als blinde Zerstörungswut. Weil das ist mir mal so deutlich geworden. Ne? Es beginnt mit einem Winkel. Der Tod am Ende. Das ist das eine. Das andere könnte man so mit Jeremia sagen, ne, wo der Tod im Topf ist. Wo schon Kleinigkeiten drin sind. Ne? Also in der Lüge ist der Tod im Topf. Das ist ja nichts Großes. Und trotzdem als erstes zerstört Vertrauen. Dann zerstört ein Miteinander. Und am Ende führt es in ein Gegeneinander. Das ist diese Linie, die Paulus sagt. Er sagt, wie bist du gesinnt? Worauf steuerst du zu? Was ist dein Ziel? Von wem willst du dich bestimmen lassen? Du hast doch Gottes Geist. Mal gucken. Genau, hier steht es. Ein Kollege von mir, Michael Wittig, hat mal ein Lied geschrieben. Worauf hörst du? Wem gehörst du? Wessen Stimme lenkt die Schritte, die du gehst? Hör, was Gott dir sagt, lass auf ihn dich ein, denn sein Wille über allem steht. Genau das ist, wem gehöre ich, auf wen höre ich? Sag, ich will Gott hören. Ein viertes, was kann mein Leben anders machen? Zu sagen, ich bin lebendig gemacht. Ich bin in Christus. Das ist eine der Vokabeln, die einem im Römerbrief immer und immer wieder vorkommen und die so toll sind, aber auch so missverständlich oder wo wir kaum noch drüber reden, in Christus sein. Die Bibel benutzt verschiedene Bilder. Im Alten Testament schreibt sie damit das Bild der Burg, der Wochenpsalm, Psalm 91. Da steht, du bist meine Burg, du gibst mir Schutz und Sicherheit. Eine Burg hat starke Mauern, die schützen mich aber nur, wenn ich drin bin. Wenn ich so eng mit ihm verbunden bin, das neutestamentliche Bild ist dazu der Weinstock. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt. Und dann nutzt er das Bild vom Ast, am oder im Baum, so eng mit ihm verbunden. Und das kommt zum Ausdruck eben, das lebe ich dort, wo ich bete. Bin ich mit ihm innig verbunden? Dort, wo ich Bibel lese, höre ich auf ihn? Dort, wo ich Abendmahl feiere? Da, wo ich Gottesdienst gehe? Das sind alles diese, man könnte sagen, eine geistliche Übung zu sagen, um diese Verbindung zu halten. Gott lässt mich nicht allein. Ich bin lebendig gemacht. Und diese Lebendigkeit heißt, in meinem Leben, in deinem Leben, wirkt die Kraft der Auferstehung. Ich lese euch den Vers mal nach Luther nochmal. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Das will ich erstmal wirken lassen. Paulus sagt, in dem Gottesgeist meinem Leben präsent ist. Ist diese Kraft in meinem Leben präsent, die es bewirkt hat, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das steht hier. Diese gleiche Macht steckt in mir drin. Wieso? Mag nochmal auf Kapitel 6. Paulus sagt, in der Taufe kann man das deutlich machen, dass Menschen sterben mit Jesus, sind mit ihm eng verbunden. Und Paulus sagt, sie stehen mit ihm auf. Durch seinen Geist. Er macht mich neu. Und diese Kraft, die wirkt jetzt in meinem Leben. Wie wirkt die? Zuerst, sie gibt mir eine neue Identität. Ich bin Gottes Kind durch seinen Geist. Paulus sagt, ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, ein Denken wie Knechte, wie Angestellte, sondern als Kinder. Was unterscheidet Diener und Knechte und Angestellte von Kindern? Die einen haben Angst, was falsch zu machen, und die anderen machen das ganz fröhlich. Ohne was dabei zu denken. Erst wenn es ihnen kommt, dass es falsch ist, dann kommen die Tränen und irgendwann die Kleinen mit dem kaputten Ding in der Hand und sagen, guck mal. Das ist das Normale. Und Pastor, genau diesen Geist habt ihr. Ihr müsst vor Gott keine Angst haben, sondern dürft kommen, weil Vergebung ist da. Das ist eure Identität. Ihr seid Kind Gottes. Ihr seid Kinder des lebendigen Gottes. Wiederhergestellt in das, wo Gott gedacht hat, als Könige dieser Erde, König über euer Leben. Und Paulus sagt, und damit seid ihr Teilhaber. Ihr habt ein Erbe. Und jetzt löst sich das Bild bei Erbe. Normalerweise, wenn ich ein Erbe bekomme, muss jemand sterben. Und dann machen wir, ja natürlich, Jesus ist für uns gestorben. Damit wird dieses Erbe abrufbar. Es gehört uns. Gott sei Dank, dass Jesus mir das ewige Leben vererbt hat. Und dieses ewige Leben meint jetzt nicht nur eine Länge, sondern die Qualität von Gottes Kraft, dass seine Ergebnisse in Charakterveränderung, in Erneuerung von Gemeinschaft schenkt. Das ist das Spannende. Und Paulus sagt, das bist du. Paulus sagt, ich möchte gern mal den Horizont erweitern, dass du nicht bloß siehst, was läuft jetzt falsch, sondern dass Gottes Geist in dein Leben eingreift. Und ich übe mich darin ein, auf ihn zu hören und anders zu handeln, Kraft seiner Wirkung. Weil er in meinem Leben hineinredet und mich zieht. Nochmal Hesekiel. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Zum Schluss, du bist dran. Wer hat erfüllt mit dem Geist Gottes? Wie? Paulus erzählt es uns in Epheser 5. Werdet voll Geistes, indem ihr in Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern redet. Paulus redet jetzt nicht den Einzelnen an. Das ist so ein bisschen unser Problem. Wenn wir solche Bibeltexte hören und lesen, dann sehen wir das als erstes sehr subjektiv. Und dann frage ich manchmal, ich höre ja nichts. Nochmal, hier steht, indem ihr, Mehrzahl, Plural, ich möchte ganz deutlich sagen, das ist eben das, weil Gott Gemeinde schenkt. Manchmal höre ich Gott nicht, weil meine Wünsche, meine Begierden so stark sind. Und dann brauchst du die Geschwister, die neben mir sind, dass sie mir sagen, du, das ist jetzt nicht richtig. Aber mit geistlichen Worten. Vielleicht gerade im Bibelgespräch, im Hauskreis, in einer Kleingruppe. in Bibelstunden. Sagen, ich brauche das, dass ich Gott durch das Reden des anderen höre. Natürlich auch, Paulus sagt, indem ihr mit euren Herzen singt und spielt. Indem ihr das kultiviert in eurem Innersten. Gottes Wort zu Herzen nehmen. Indem ich nicht die Lieder, die ich im Gottesdienst höre, in meinem Alltag singe. Mein Herz, mein Innerstes ausfülle. Indem ich dankbar bin. Kein Problem, ja. Und Paulus sagt also, indem ihr euch einander unterstellt, in der Furcht Christi, indem wir einander uns unterordnen. Dann kommen bei Paulus so diese ganz interessanten Sätze über Ehe. Und Paulus sagt, dort wird es deutlich. Einer unterstellt sich dem anderen. Hier geht es nicht um Unterdrücken, sondern dass der eine den anderen tragen kann. Den anderen kann ich nur tragen, wenn ich unter ihm drunter bin. Was sagt, in dieser Art und Weise zu leben, so mit Jesus verbunden, dort erfüllt mich sein Geist. Und das ist ein Lebensstil, den ich einübe. Fachwort, wen das interessiert, nennt sich Heiligung. Dass mein Leben Gott immer mehr gehört und er davon Besitz ergreift und es erfüllt. Damit ich nicht länger dieser Erdanziehungskraft von Sünde und von Welt und von Tod ausgeliefert bin, sondern hineingenommen bin in die Erlösung Jesu mitten in meinem Alltag. In Gang durch den Römerbrief. Diesen Sonntag machen wir hier mal einen Punkt. Sehen wir mal dieses Jahr noch mal anders machen. Ab nächster Woche wollen wir einfach mal ein bisschen nachdenken über Beten. Und jetzt Passionszeit. Wie mache ich das? Mit Gott reden, in Bitte, in Dank, in Anbetung. Und da wollen wir von Psalmen lernen. Jetzt beten wir miteinander. Lieber Herr, wollen dir Danke sagen, dass du uns deinen Geist gibst. Und Jesus, wir brauchen das so, dass deine Kraft in uns mächtig ist. Schenk uns geöffnete Augen des Herzens, dass wir erkennen, wozu wir berufen sind, was in unserem Leben drin ist, an Kraft deines Geistes. Öffne du unser Ohr, dass wir dein Reden immer wieder neu hören. Dann hilf uns, dir gehorsam zu sein. Und wir danken, dass bei all denen deine Vergebung viel größer ist. Dass du vergibst, dass du uns angenommen hast und jetzt mit uns weitergehen willst, ein neues Leben einzuüben, das du uns schenkst. Amen.